So, eine neue Folge von Next Level Leadership geht an den Start. Hier ist Julia Peters und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute zuhören magst. Ich habe einen neuen Interviewgast für dich mitgebracht und das ist kein geringerer als der Notarzt für die Seele, Dr. Tim Stoiber. Wenn du jetzt denkst, das klingt aber verdammt nach Arztroman, weit gefehlt. Wir haben ein fantastisches, tiefgehendes Gespräch gehabt rund um, ja, wie das Leben so spielen kann. Und was das alles mit Führung zu tun hat. Dr. Tim hat nämlich eine Vergangenheit, eine ja, gute, steile Karriere gemacht als Arzt. Er ist unter anderem auch Rettungshubschrauber geflogen und hat Menschen in den Tod begleitet, beim Sterben die Hand gehalten. Und was das mit ihm gemacht hat und was wir davon für Führung lernen können, darum geht es heute. Du kannst dich gefasst machen auf ein sehr spannendes, sehr unterhaltsames, sehr storyreiches Interview, denn Tim ist auch ein wunderbarer Geschichtenerzähler und wir können viel lernen, wenn wir einfach mal ganz kritisch hinterfragen, wofür wir das denn alles machen. Ich wünsche dir jetzt wunderbare Inspiration und tolle 50 Minuten mit Dr. Tim. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Next Level Leadership. Lieber Dr. Tim Stoiber, schön, dass du hier bist. Heute geht es nur um dich in dieser gemeinsamen Folge. Ich freue mich sehr.
Ach, Julia, danke, dass ich hier sein darf.
Wir starten diese Folge wirklich mal ein bisschen anders als sonst. Da war am Anfang der Applaus. Das mache ich normalerweise nicht. Werde ich aber in Zukunft, glaube ich, beibehalten. Finde ich irgendwie gut. Wir starten mal mit schnellen 5 Fragen und dann steigen wir
Okay.
ein in dein Thema. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Berge oder Meer?
Mehr.
Früh raus oder Nachteule?
Beides.
Beides, okay. Hund oder Katze?
Hund, eindeutig.
Blaulicht oder Bäume?
Ja, jetzt bald Bäume, ab und zu Blaulicht. Ja.
Sehr schön.
Hallo,
Für alle,
Julia.
die sich jetzt über diese Frage gewundert haben, das hat natürlich einen ganz bestimmten Hintergrund. Zu Gast ist Dr. Med. Tim Stoiber. Also du hast einen Hintergrund als Arzt, was genau du da alles gemacht hast, da kommen wir gleich noch zu. Und inzwischen bist du eben auch unterwegs als Kollege von mir, als Senior Expert Trainer, als Speaker und als Coach mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen. Und ja, was hat es damit auf sich? Bäume oder Blaulicht? Vielleicht magst du selbst was erzählen dazu.
Ja, das ist schön. Es fing bei mir vor allem alles mit beidem an. Das heißt, ich habe 1999 Zivildienst gemacht, habe relativ kurz vorher erfahren, dass ich im Sauerland, wo ich lebte, dass ich da auch auf einer Feuer- und Rettungswache Zivi machen kann. Und das war einfach für mich so die Einstiegsdroge in den Rettungsdienst. Und ich bin auch bis heute noch im Rettungsdienst tätig. Das heißt, ab und zu so einmal im Monat, alle 2 Monate fahre ich noch raus und freue mich. Das ist so ein bisschen das sind meine Wurzeln, wo ich herkomme, Blaulicht und Bäume, ja.
Sehr schön. Danke für die kleine Erläuterung. Lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also ich habe es vorhin schon angekündigt. Der Weg war ein bisschen gewunden, ähnlich wie bei mir ja auch. Das nennt man übrigens eine gebrochene Karriere. Ich mag den Ausdruck ja überhaupt gar nicht. Und ich glaube, du siehst es genauso wenig wie ich, dass das
Ja.
tatsächlich ein Bruch ist. Was ist dein Hintergrund als Arzt oder Mediziner? Du hast ja da wirklich auch Karriere gemacht.
Ja, es war erstmal der Traum, als Zivi, war es der Traum, sicher zu werden im Retten. Das heißt, ich bin die ersten paar Male mit dem Rettungswagen rausgefahren und habe mir natürlich fast in die Hose gemacht, denn man weiß nie, was wirklich ist. Die Meldungen klingen wüst und wild. Aber ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich diese Art der Versorgung, dieses Schnelle, dieses sehr Mittelbare, dass ich das sehr mag und habe dann gedacht, ja, ich möchte da gerne sicherer und gut werden. Dann bin ich nach Köln gegangen, habe da den Rettungsassistenten noch gelernt und ich habe dann immer wieder Einsätze mit dem Rettungshubschrauber in Köln gehabt und ich habe diese Ärzte dort sehr bewundert. Also es waren echte Vorbilder für mich. Die waren in jeder Lebenslage cool drauf. Die haben immer nach Lösungen gesucht statt nach Problemen. Und das hat mir sehr imponiert und dann war mein Traum, da war sozusagen der Keim gesetzt, dass ich auch Notarzt auf dem Rettungshubschrauber sein möchte. Und wer wirklich eine Vision hat, wer einen echten Traum hat, der lässt sich davon nicht abbringen. Und so habe ich letztlich, wenn ich ehrlich bin, Medizin überwiegend deshalb studiert, weil ich ein exzellenter Notarzt werden wollte, der mindestens so cool ist wie die Kollegen in Köln. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin dann ein paar Jahre als Anästhesist und Intensivmediziner bin ich dann auf dem Rettungshubschrauber geflogen. Das war eine ganz tolle Zeit. Habe ich sehr viel gelernt über mich, über Führung, über Menschen. Und über dieses Spiel des Lebens, wie schnell dieses Spiel sich verändern kann. Und Ja, und das hat mich sehr geerdet, auch wenn wir aus ein paar hundert Metern Höhe manchmal auf die Unfallstelle guckten, hat mich eigentlich jeder Einsatz geerdet und nie belastet. Und bis heute ist das für mich eine kleine Sucht, als Notfallmediziner rauszufahren, ja.
Ich bin in der Tat so auch auf dich aufmerksam geworden. Das war ja letztes Jahr schon, dass da auf einmal jemand Posts schrieb, die auf LinkedIn wohlgemerkt, die da war eine Dramatik drin. Das waren immer Geschichten, die du erzählt hast, sehr gute Geschichten, die auch immer wieder sehr stark berührt haben. Es waren Lebensendsituationen, Menschen, die jetzt gerade gestorben sind. Also auch in der ganzen Arbeit von dir taucht ja auch immer wieder der Bezug Leben, Tod, ne? Wie schnell kann es vorbei sein, taucht immer wieder auf. Und ich habe schon gemerkt beim Lesen dieser Posts, das ist echt. Das hat nicht eine KI geschrieben. Also finde ich an der Stelle auch nochmal bemerkenswert. Ne? Die echten Geschichten schreibt KI nicht, sondern die kommen immer noch von Menschen. Und es hat berührt. Und so ging es auch vielen, vielen anderen Menschen auf LinkedIn zu sehen. Da ist jemand, der hat einen anderen Zugang zum Thema Leben und Tod. Und nicht nur irgendwer, sondern der hat da wirklich in Anführungsstrichen was gerissen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja 3 Abschlüsse als Facharzt gemacht, oder?
Ja, genau. Ich bin Notarzt, Intensivmediziner und Anästhesist. Habe auch eine ganz klassische und sehr steile Karriere gemacht, weil ich damals glaubte, dass das glücklich machen könnte. Ich war sehr früh Oberarzt und dann leitender Oberarzt. Habe zuletzt eine Intensivstation geleitet, eine interdisziplinäre. Und du hast vorhin gesagt, eine gebrochene Karriere. Das Wort ist wirklich interessant, denn für mich für mich war ein ganz normaler Weg, dass nach der Fachlichkeit, also nachdem ich Experte war für diese Bereiche, war für mich sonnenklar, dass das nicht dabei bleiben kann. Also ich kann nicht mit 36, 38 sagen, ich bin jetzt Experte und das mache ich jetzt 10, 20 Jahre. Das geht mit meiner Einstellung nicht. Und nach dem Expertentum kommt für mich immer Entwicklung. Das ist ein ganz anderer Hebel, wenn ich jetzt heute in Unternehmen gehe, im Gesundheitsbereich, aber auch in der freien Wirtschaft. Da ist natürlich eine ganz anderer Hebel, den ich habe, wenn ich jetzt als Arzt oder als Oberarzt vielleicht am Tag 10, 15 Patienten sehen kann und versorgen kann, dann kann ich jetzt an einem Tag vielleicht das Schicksal und die Zukunft und die Freude am Tun in einem ganzen Krankenhaus verändern. Das ist das, was mich antreibt jeden Tag. Also für mich war das weder ein Verlust, noch war das ein Scheitern oder so, sondern es war für mich sonnenklar, dass nach der Fachlichkeit die Entwicklung kommen muss. Und deswegen bin ich den Weg dann auch gegangen, ja.
Gab es da irgendeine Art Schlüsselmoment, irgendeinen speziellen, besonderen Moment, wo du wie so ein Aha-Erlebnis hattest und sagst, so, das ist es jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt was anderes?
Ja, ich treffe ja sehr viele Menschen, die ich auch coache und begleite und viele sagen dann so 5 Jahre, bevor sie dann die krasse Entscheidung getroffen haben, hat eigentlich ihr Bauchgefühl schon gesagt, was Sache ist. Und bei mir war das auch. Ich habe mit jedem Karriereschritt weiter, dachte ich komme irgendwann mal an. Irgendwann werde ich dieses Spiel des Lebens, das kann ich gewinnen. Ich muss jetzt weiter Gas geben. Und dann diese Einstellung, wenn ich jetzt den nächsten Schritt mache, dann bin ich glücklich, dann komme ich an. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wir hatten dann mittlerweile die erste, die zweite und die dritte Tochter bekommen. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn ich den einen Schritt noch mache, dann kann ich mir auch öfter mal einen freien Nachmittag erlauben. Und wir alle wissen, glaube ich, das ist eben genau nicht so, sondern je steiler die Karriere, je weiter wir angeblich oben sind, sagen wir mal, desto mehr Stress, mehr Verantwortung und auch mehr Ärger kommt. Ja, und es gab dann sicherlich einen, sagen wir mal, so einen Auslöser. Und das war, dass ich von einem Dienst kam und saß in meiner Küche. Die Kinder und meine Frau waren schon im Bett. Ich hatte Dienst, Hintergrunddienst. Das heißt, ich wusste, die Nacht muss ich mindestens noch einmal telefonieren, vielleicht auch noch mal hinfahren. Und dann geht's morgens um 7 ganz normal weiter. Und da habe ich mir mal meine Säulen des Lebens aufgemalt. Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Was treibt mich an? Und da habe ich mich ein bisschen erschrocken und habe gesehen, wie viele Säulen gar nicht mehr vorhanden waren oder nicht intakt waren. Und wir können eben nicht sehr lange mit diesen kaputten Säulen leben, weil das Dach, das ganze Gebäude wird dann instabil. Und da hatte sich sozusagen mein Bauchgefühl, was ich schon 2, 3 Jahre vorher hatte, hat sich dann bestätigt. Ich bin also ohne eine große Krise, sondern durch Nachdenken, durch Fühlen, durch Hören auf den Bauch bin ich dann dazu gekommen, zu kündigen. Ich habe mit dem gleichen Stift, mit dem ich die Säulen gemalt habe, mit dem Stift habe ich auch dann meine Kündigung handschriftlich geschrieben. Ja, und seitdem bin ich selbstständig und kann jetzt Unternehmen und auch Menschen helfen, eine gesunde Führung zu entwickeln, auch bei Stresssituationen cool zu bleiben, weil ich das natürlich in der Notfallmedizin auch gelernt habe, fokussiert zu bleiben und vor allem seine Emotionen auch zu kontrollieren.
Gibt es aus dieser Zeit, wo du vor allen Dingen auch als Notarzt unterwegs war, so eine besondere Situation oder vielleicht auch mehrere, die sich jetzt noch nachhaltig auswirken? Was würdest du da vielleicht erzählen können?
Ja, auf jeden Fall viele. Und zwar immer dann, wenn ich zu Situationen komme, wo der Mensch wenige Minuten vorher noch bei bester Gesundheit war oder Pläne hatte oder auf dem Weg zum Urlaub war. Oder wenn wir bei einem Verkehrsunfall vorbeikommen und sind vielleicht beide Elternteile verstorben am Unfallort und man sieht hinten die Geschenke der Kinder, die dann über die Straße verteilt sind und malt sich aus, dass die bis vor wenigen Augenblicken einen ganz anderen Plan hatten für die nächste Zeit. Und das hat mich nie belastet, sondern ganz im Gegenteil, das beruhigt mich. Ich weiß, wenn wir retrospektiv auf unser Leben gucken, dann werden alle Highlights und alle Krisen, die wir hatten, die werden ungeplant gewesen sein. Also das heißt, wir planen in der Mitte, da wo eigentlich gar nicht viel passiert, meine neue Arbeitsstelle, dann ziehe ich mal um oder ich kaufe mir ein neues Auto. Das sind alles keine weltbewegenden Ereignisse, sondern die Ereignisse, wo wir wirklich was lernen, wo also Drama, das heißt ja Handlung, wo Handlung passiert, diese Ereignisse, die werden im Nachhinein alle ungeplant gewesen sein. Und das könnte jetzt Menschen beunruhigen. Ich könnte jetzt gleich tot umfallen oder sowas. Mich hat das immer sehr beruhigt, weil mir das gezeigt hat, ich kann planen, wie ich will. Die Lehren im Leben, die ich ziehen soll, das, was ich lernen soll, das wird kommen. Das werde ich, wird mich ereilen, ja. Und deswegen lebe ich sehr bewusst und sehr, sehr achtsam und im Augenblick und kann auch dann vermeintlich negative Dinge gut annehmen. Und das ist auch, was ich in den Unternehmen im Moment sehr vermisse und was ich da reinbringe, vor allem bei Führungskräften, das ist eben diese Zuversicht oder dieses Spiel des Lebens anzunehmen als ein Spiel. Es ist nicht mehr, es ist ein Spiel. Wir nehmen es nur so unglaublich ernst und wir nehmen uns so unglaublich ernst. Dabei kann es jede Sekunde vorbei sein. Ja, und das war so ein Gedanke. Ich kann dir sagen, in meiner Familie sterben die Männer alle sehr früh. Also mein Vater ist früh gestorben, mein Großvater noch viel eher. Und ich habe in dieser Nacht, als ich gekündigt habe, habe ich mal morbiderweise meinen Taschenrechner gezückt und habe mal ausgerechnet, wie viele Tage ich denn wohl noch hätte, wenn ich so alt werden sollte wie mein Großvater. Und das waren damals auf dem Taschenrechner keine 8000 Tage mehr. Und wenn man drei kleine Töchter hat, dann sind 8000 Tage nicht viel. Und da habe ich gesagt, ich möchte in den Tagen aber dann erstens für Menschen eine Bedeutung haben. Ich möchte am Lebensende sagen können, ich habe Menschen bewegt, ich habe viele Menschen für eine kurze Zeit an die Hand genommen und ihnen geholfen, ein Stückchen weiterzugehen. Zum Beispiel auch meine drei Töchter. Aber ich habe auch einfach auch eine gute Zeit gehabt. Also mir geht es auch einfach um die Freude am Tun.
Schön. Das war auch, glaube ich, der Post, auf den ich besonders angesprungen bin. Da ging es auch um so eine Geschichte. Und ich hatte halt gerade das Ableben von meinem Vater erlebt. Jetzt habe ich keinen medizinischen Hintergrund, war dann, ja, er lag auf Intensivstation, die Geräte wurden abgeschaltet, das war auch alles in seinem Sinn. Ich war auch dabei und für mich war das tatsächlich das erste Mal, dass ich erlebt habe, wie das ist, wenn ein Mensch verstirbt und fand es ganz interessant. Oder es waren so zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Das eine war so eine totale Neugierde, wie ist denn das jetzt, wie passiert das jetzt? Auch die Antennen so ganz weit offen mitzubekommen, da ist irgendwie was, was sich löst, verändert und gleichzeitig ist da eine Körperlichkeit. Also anders kann ich das gar nicht beschreiben. So ganz.
Ja.
Und natürlich dann der Teil, der merkte, okay, es ist jetzt was Endgültiges in irgendeiner Form. Und doch wissend, es ist weiter irgendwie alles da. Und ich glaube, diesen Kontakt mit dem Tod, den wir vielleicht sonst auch gar nicht mehr in der Gesellschaft haben, das macht was mit einem, oder? Das lässt einen reifen. Also mir ging es tatsächlich so in diesem Moment, ich habe tatsächlich die Angst vorm Tod ein Stück weit verloren, weil ich einfach gesehen habe, wie es tatsächlich ist. Und habe dann eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du. Wenn ich bewusst dafür bin, was Leben ist, dann ist das andere irgendwie, also weiß gar nicht mehr so schlimm, kann man das so sagen?
Ja, ich sehe das auch so. Und für mich gehört der Tod zum Leben unbedingt dazu. Ich kann mir sogar gar kein sinnvolles Leben vorstellen, wenn man sich nicht bewusst ist, dass es auch ein Ende gibt. Also das finde ich erstaunlich. Ich weiß noch, wie ich 40 wurde und ein Kollege zu mir sagte, ja, Tim, könnte ja sogar vielleicht eventuell sein, dass bei dir jetzt die Hälfte rum ist. Und da habe ich ihm nur gesagt, also wenn es normal läuft in meiner Familie, dann habe ich den größten Teil hinter mir. Und das konnte der sich überhaupt nicht vorstellen. Und für mich ist es völlig normal, darüber nachzudenken und diese, wie ich finde, sehr, sehr kurze Zeit auf diesem Planeten eben auch maximal zu genießen und vor allem auch die Lehren daraus zu ziehen. Ich habe mich halt auf meiner Intensivstation sehr, sehr viel mit Sterbenden unterhalten, weil nicht selten habe ich ja mit demjenigen auch besprochen, dass es jetzt so sein soll. Beispielsweise, wenn jemand mit einer Maske beatmet wird die ganze Zeit, das ist eine Qual und das ist sehr laut und es ist sehr schwer und diese Maske, die sitzt ganz dicht, die können nicht essen, trinken, reden, das ist eine große, große Belastung, trotz aller Hilfen, die wir geben können. Und manchmal war das Gespräch dann eben auch, wir können diese Maske auch weglassen und wir können auch ein bisschen Morphin geben und wir sehen bei Ihnen jetzt hier keinen keinen kurativen Ansatz mehr. Wir glauben nicht, dass es nochmal gut wird. Und die Patienten waren für diese Gespräche immer sehr dankbar. Und ich habe mir dann immer die Zeit genommen, mit denen nochmal über ihr Leben zu reden. Das hat mir immer viel mehr gegeben als diese ganzen Maßnahmen und Wiederbelebung und Verkehrsunfälle und so. Und was mich berührt hat, am Lebensende werden die Dinge, hinter denen wir herjagen, die werden halt egal. Und das hat mich bis ins tiefste Mark erschüttert, als ich das festgestellt habe. Ich habe als Anästhesist sofort gesagt, ich glaube, wir Menschen laufen wie sedierte Menschen oder wie Zombies durch die Gegend. Und diese Sedativa, die wir in der Bevölkerung konsumieren, die sind erstens sehr giftig und zweitens auch sehr, sehr, sehr billig. Und das ist nämlich, das sind Konsum, Status, Geld, Macht, Ansehen, Aussehen, Likes, Klicks, Konsum. Ja, das ist, wir haben, es gibt eine Weltreligion noch, das ist der Konsumismus. Wir konsumieren, wir sind Durchlauferhitzer für die Industrie eigentlich. Und das hört halt auf, wenn wir plötzlich wissen, dass das ein Ende nahe ist. Wir könnten es auch alle wissen. Ja, bin 44, vielleicht ist es in 3 Jahren, 7 Jahren, 20 Jahren zu Ende. Das wäre jetzt nichts Schlimmes, finde ich. Nur, ich wollte dieses Aha-Erlebnis, dieses Aufwachen aus dieser Sedierung, das wollte ich gerne ohne Krise und ohne Krebsdiagnose und ohne, dass ich irgendwie denke, jetzt bin ich todkrank. Das wollte ich so haben. Das heißt, ich möchte genauso wie die, die wissen, jetzt ist es in wenigen Stunden oder in 2 Monaten ist es vorbei, die dann wirklich aufwachen und häufig sagen, dass ich habe ein neues Leben angefangen. Jetzt habe ich leider sehr spät gecheckt, worum das Leben geht. Nämlich, es geht darum, dieses Spiel zu spielen. Es geht darum, die Erfahrungen zu machen, die Lehren rauszuziehen und vor allem bewusst zu sein, egal ob es gut oder schlecht ist gerade angeblich. Und ja, und das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich werde dieses Sedierungsspiel nicht mitmachen. Ich werde eben nicht Chefarzt und werde dann mit meinem Auto den Nachbarn imponieren. Und ich werde eben nicht so ein betäubtes Leben führen, sondern ein bewusstes. Und da bin ich ganz froh, dass ich das, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Hat aber dann auch weitreichende Folgen gehabt, denn dann kann ich dieses Spiel mit Karriere und Status und dieses Krankenhausspiel natürlich nur noch begrenzt mitspielen. Also wenn es dann um Karriere, klassische Karriere geht, das ist dann schwierig. Ne? Und da war dann für mich sofort klar, das kann ich mir jetzt als Berater und Trainer noch von außen angucken. Ich kann da gerne versuchen, eine gesunde Führung in die Unternehmen zu bringen. Aber selber jetzt dieses Rennen mitzumachen, diesen Wettlauf, dieses Hamsterrad, das war dann natürlich auch nicht mehr möglich.
Das habe ich tatsächlich auch erlebt seinerzeit. In dem Moment, wo dir die Motivation klarer wird, wofür du rausgehst, wofür du antrittst, da werden andere Dinge unwichtiger. Ne? Und ich habe tatsächlich mal gefunden, fand ich ganz spannend, es gibt da so Lebensmotive, die man tatsächlich auch messen kann, wie Reisprofil oder Motivstrukturanalyse. Und die 3 Lebensmotive, die du brauchst, um in klassischen Konzernen oder Verwaltung richtig Karriere zu machen, sind Status, Macht und Wettkampf, so.
Ja.
Und man sagt auch, dass Führungskräfte, die das nicht so richtig verinnerlicht haben, also wenn du mit deinen Motiven lebst, lebst du ja aus der Energie heraus, dann bist du, hast du ja Energie zur Verfügung, dass die einfach meistens dann auch nicht die Karriere in diesem System machen. Dann sind wir natürlich an einem spannenden Punkt. Wer passt zu welchem System? Braucht es dieses System so, wie es ist? Und wie könnte es vielleicht auch anders, vielleicht auch gesünder laufen, ne? Und da sind wir jetzt mitten in deinem Thema. Du hast dich ja jetzt auch schwerpunktmäßig ausgerichtet auf das Gesundheitswesen. Was ist so deine Sicht auf diese Branche gerade und was brauchen vielleicht Führungskräfte in dieser Branche, in diesem System ganz besonders gerade?
Also was wir alle merken, und das merken die Entscheider jetzt auch, so wie bisher können wir nicht weitermachen. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo eine neue Generation kommt, wo neue Fragen auftauchen, wo Menschen mit dieser schnellen Welt, mit dieser Unsicherheit, die es gibt, mit dieser volatilen, unklaren und manchmal unlogischen Welt, wo die damit strugglen. Und da braucht es eine neue Führung. Und ich glaube, im Gesundheitswesen war bisher sehr viel gedeckelt durch ausreichende Ressourcen. Wir sind das Land, wo am meisten Herzkatheter, Rücken-OPs, Intensivbetten, Beatmungsstunden, alles, wir sind in allem Möglichen, sind wir führend. Und das heißt, das ist ein Milliardenmarkt und der hat bisher, glaube ich, sehr viele Dinge unter den Teppich auch gekehrt. Das heißt, es war genug Geld da, es waren auch war genug Menschenmaterial da. Und jetzt ändert sich das plötzlich. Also wir lernen, glaube ich, jetzt auf eine harte Tour, dass wir so nicht mehr führen können, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, ihre Lebenszeit für den Konsum zu opfern. Und so kenne ich viele, die jetzt mit einer halben Stelle als Arzt anfangen oder als Krankenpfleger sagen, 75% reichen mir, ich brauche kein Auto, ich brauche nicht ein Haus am Stadtrand, sondern ich nehme eine kleine Wohnung, ich habe ein E-Bike, ich brauche keine Flugreisen, ich mache Urlaub an der Nordsee. Und wenn man diese Konsumsachen einschränkt, dann merkt man plötzlich, da muss man ja doch nicht 80 Stunden arbeiten die Woche, ne? Und das verstehen natürlich Chefs nicht. Teilzeitlösungen, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, das sind alles Dinge, die es eben lange nicht gab. Aber ich möchte auch trotzdem ganz positiv sein. Ich glaube, dass jetzt gerade auch die jüngeren Führungskräfte in den Krankenhäusern, dass die auch schon einen anderen Spirit mitbringen. Und da geht es schon viel mehr um die Mitarbeiter, um den Menschen. Ja, ist aber eine Herausforderung. Ich glaube, die Krankenhäuser und Rettungsdienste und Pflegedienste, die jetzt gerade immer noch oldschool meinen, mit Druck und Lob, mit Tadel und Lob zu führen, mit Geld, Boni und mit irgendwelchen Dienstwagen. Ja, das kann vielleicht noch eine kurze Zeit gut gehen, aber ich merke jetzt auch, dass auch Krankenhäuser pleite gehen wegen mangelnder Führung. Ja, das ist so das, was mich umtreibt und wo ich auch mit größter diebischer Freude und Dopaminausschüttung in die Unternehmen reingehe und dann was bewirke. Es ist, ja, macht viel Spaß.
Du hast ein Buch geschrieben, Notarzt für die Seele. Da hatte ich jetzt in den letzten Tagen auch Gelegenheit, das durchzulesen. Keine Ausreden steht da, starte jetzt in dein bestes Leben. Da ist auch das Zitat drin, ne? Viele Menschen leben wie in einer Narkose und unsere Sedativa sind. Wir hatten es vorhin schon. Mich hat das Buch überrascht, einerseits, weil sehr viel Gang nach innen ist. Also das ist ja ein Thema, was mich auch immer wieder unheimlich fasziniert, gerade in der Führung zu schauen, was passiert da eigentlich ich innen in mir drin? Ja, was ist meine Haltung zum Thema? Wo sehe ich mich da? Und gleichzeitig hat das ja alles eine Auswirkung. Und sorry, ich musste ein bisschen schmunzeln, habe ich auch gestern, glaube ich, in der Insta-Story. Notarzt für die Seele klingt ein bisschen nach Arztserie, oder? Im Fernsehen.
Ja, ja, stimmt.
Marketing-Gag, ja, ja. Hm? Sei ehrlich.
Ja, ja, ich mache jetzt mittlerweile, sage ich, gesunde Führung und auch Notarzt für die Führung. Aber dieses Buch ist schon, das ist jetzt kein Führungsbuch in dem Sinne, vielleicht ja. Selbstführung, ja. Und ja, natürlich, weißt du, Julia, mein Problem ist sowieso, gegen diese vielen 100.000 Berater, die es in Deutschland gibt, dagegen irgendwie auch da aufzufallen. Und vor allem, ich habe einen ganz anderen Ansatz. Ich würde niemals in ein Unternehmen gehen und da irgendein Trainingsprogramm über die drüber stülpen und dann mit meinem Geld gehen, take the money and run, ne, ist ja der Satz bei Beratern.
Hit and run, ja.
Ja, ist so, und da habe ich halt auch gar keinen Bock drauf. Und deswegen war dieses Buch, das ist sicherlich für Führungskräfte auch gut geeignet, aber es geht in allererster Linie mal um Selbstführung, ja.
Ja, es geht um Selbsterkundung, es geht darum, reinzuspüren, reinzufühlen, sowas wie Intuition zu entwickeln. Und das sind Qualitäten, die ich tatsächlich im Management, egal jetzt wo, noch nicht so oft entdecke, ne? Also wirklich in Verbindung zu sein mit dem, was jetzt gerade dran ist und da ist und vielleicht auch ein Stück weit Träumer zu sein für das, was noch kommen kann alles. Was ist so das Verrückteste oder ja, vielleicht auch Spannendste, was dir jetzt in deinem nächsten Lebensabschnitt, ich nenne es mal so, ja, ab diesem Bewusstwerden, ab dem Wachwerden, was dir da so passiert ist?
Das Verrückteste, was mir eigentlich jeden Tag passiert, ist, dass ich merke, es geht bald nicht mehr um das Was, also was wir genau tun. Das ist immer noch so in der Wirtschaft, auch in Krankenhäusern. Es geht darum, was ist die Fachlichkeit? Ja, welcher Professor hat welche OPs vorzuweisen und welcher Assistent kann das und das? Und dieses ganze Was, das hat uns angetrieben. Das heißt, unser linkes Gehirn, unser männliches, unser Fakten, Daten, Zahlen, Wissen, wenn man das so nennen will, das war bisher das Wichtigste. So, und jetzt kommt plötzlich KI, jetzt kommt plötzlich Telemedizin, jetzt kommen plötzlich Möglichkeiten, die wir früher überhaupt nicht hatten, an Informationen zu kommen. Und jetzt wird plötzlich wichtig, wie wir arbeiten. Also es ist was ganz anderes, denn wir können in dieser schnellen Welt, können wir nicht sagen, was nächste Woche ist. Und wir können schon gar nicht sagen, was in einem Jahr ist. Und ich glaube, verrückt ist, dass ich merke, dass Menschen sich an ihrer Fachlichkeit, klammern, dass sie weiterhin glauben, mit Zahlen, Daten und Fakten und ihrem linken Gehirn eben alles reißen zu können. Und ich glaube, die Zukunft wird ganz anders sein. Es wird darum gehen, wie wir etwas tun. Das heißt, dieses Was, also ein Experte in einem Bereich, high-end, in irgendeinem Einbahnstraße manövriert mit seinen Fähigkeiten, das ist alles gut und schön. Da werden wir noch eine Handvoll Leute brauchen, die sowas so können und so sind. Ich glaube, die Zukunft wird ganz anders sein, und zwar, dass das Wie entscheiden wird. Das heißt, mit welcher Einstellung gehe ich in das Leben? Wie bin ich bereit, Veränderungsprozesse mitzugehen? Wie möchte ich mit Menschen umgehen? Wie möchte ich letztlich leben? Und Führungskräfte, Leader, Chefärzte, Klinikdirektoren, die das hinterfragen, die sich jeden Tag fragen, wie möchten wir miteinander umgehen? Wie wollen wir zusammen lernen und so weiter? Das ist die Zukunft. Das sind die Krankenhäuser, die jetzt hervorstechen durch exzellente Arbeit, die also auch Fachkräfte kriegen, die auch die Leute halten, wenig Fluktuation, wenig Krankenstand haben und eine hohe Zufriedenheit. das ist das, was mich dann begeistert. Also ich halte es für verrückt, dass wir gerade alle merken, so geht es nicht weiter. Also im Gesundheitswesen definitiv, aber wenn ich dann die Entscheider frage, da sagt mir jeder Zweite, dass er eigentlich auch keine Idee hat, wie es besser werden kann. Und das, das würde ich ein bisschen verrückt nennen. Ja, einfach so weitermachen, das ist ein bisschen wie mit der Klimakrise. Wir schauen mal, ne? So nach dem Motto, ja, da müssen wir uns doch vielleicht eine Klimaanlage irgendwann kaufen, aber das ist vielleicht nicht die Lösung für sein echtes Problem. Ne?
Da gibt es auch diesen Spruch, ne, mit dem verrückt ist nicht irgendwie weiterzumachen wie bisher und zu denken, es ändert sich was. Ne? Genau,
kriege ja, ich Einstein, nicht mehr zusammen. Ne, glaub ich. Ja, 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 Einstein war das, glaube ich, finde ich auch.
Mhm. Ja, das ist in meiner Wahrnehmung auch genau das, worum es für mich jetzt bei Next Level Leadership geht. Also nicht Führung weiter so zu denken, zu leben, vor allem zu denken wie bisher. Denken wir da zu viel? Ist es, dass wir da zu wenig Ganzheitlichkeit außen vor lassen? Wie erlebst du das?
Mhm. Ja, das erlebe ich definitiv und das beruhigt mich sehr. Wir sind auf dem Weg in eine rechtshirnige, man könnte auch sagen weibliche Zukunft, aber ich finde es männlich-weiblich, können wir mal weglassen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer ganz anderen Führung. Wenn wir uns diese Welt anschauen, die ist ja sehr, sehr schnell geworden. Ja, die ist sehr, sehr unsicher, unlogisch und so weiter. Da gibt es ja Begriffe wie FUKA und verschiedene. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die Welt ist sehr schnell geworden und ganz schön verrückt. Und wenn ich jetzt in Unternehmen gehe und frage, wie läuft denn euer Veränderungsprozess? Zum Beispiel, wenn zwei Krankenhäuser fusionieren oder wenn ein Rettungsdienst umstrukturiert wird, dann sagen die, ja, läuft nicht gut, weil wenn wir Entscheider nicht ständig Druck machen, wenn wir nicht ständig selber an der Schippe sind, wenn wir nicht immer wieder reden und so weiter, dann machen die Leute einfach nicht mit. Sie sind passiv-aggressiv, sie sind verängstigt, sie geben nicht Vollgas. Wir sind hier oben, sagen die oft, wir sind hier oben manchmal die Einzigen, die wirklich wollen. Und dann frage ich die immer, wie nehmt ihr denn die Leute mit? Denn beim Veränderungsprozess, das ist, glaube ich, ziemlich bekannt, ne, da kommt erstmal die Phase des Schocks und dann kommt die Phase des Widerstandes und dann kommt die entscheidende Phase, dieses Tal der Tränen. Und dieses Tal der Tränen heißt wirklich so, weil wir uns verabschieden. Das ist wie die Trauerphasen nach Kübler-Ross, so ist die Change-Kurve auch. Wir gehen jetzt durch ein Tal der Tränen, wir verabschieden uns also von Dingen, die wir konnten, die wir kannten, wo wir uns gut gefühlt haben, die uns bestätigt haben, Selbstsicherheit gegeben haben. Das lassen wir jetzt alles hinter uns und wie fühlt sich das an? Nicht gut. Und das ist ganz normal. Und jetzt ist die Frage, wer geht mit uns jetzt wirklich durch das Tal der Tränen und wie? Und viele Chefs glauben, wenn ich den Mitarbeitern jetzt genug Informationen gebe, also Reden, Meetings, E-Mails, KPIs, SOPs, Meilensteine, Ziele, ja, da ganz wichtig, Ziele, wir müssen Ziele setzen und dann Meilensteine und die müssen smart sein und dann kaufe ich denen noch ein Motivationsgimmick und dann kaufe ich noch einen Trainer, der einmal die Woche mit denen, es funktioniert alles nicht, weil wir Menschen sind nicht vernünftig. Wir wollen nicht durch Informationen geleitet werden, sondern durch Vorbilder und durch Emotionen. Das heißt, dieser zweite Teil des Tals der Tränen, das erste ist natürlich Informationen, aber der zweite Teil, da wo es dann wirklich bergauf geht, wo im Unternehmen eine echte nachhaltige Veränderung entsteht, das ist pure Emotion und das bedeutet immer tun. Erst wenn wir etwas tun, merken wir, dass es gut ist. Meine drei Töchter haben ja auch nicht laufen gelernt, weil ich denen eine tolle PowerPoint über die Muskeln und das Laufen und die Physik und Schwerkraft und so gezeigt habe, sondern ganz im Gegenteil. Die haben Vorbilder gehabt, die haben Eigenmotivation gehabt, die waren furchtlos, weil sie wussten, sie probieren es einfach aus. Sie haben Dopamin gehabt, ganz oft beim Krabbeln, beim Hochziehen und plötzlich sind sie gelaufen und haben gemerkt, das ist geil. Und genauso ist ein Veränderungsprozess auch. Unsere Mitarbeiter dürfen dann nochmal neu wieder laufen und rennen lernen. Und das geht nur, indem wir die an die Hand nehmen, indem wir Vorbilder sind, indem wir zuversichtlich sind, indem wir auch schlechte Tage aushalten können und auch in Deutschland dürfen wir mal ein bisschen lebensfroh sein und auch mal lachen, uns mal gegenseitig ein paar Streiche spielen bei der Arbeit. Wir dürfen uns mal natzen gegenseitig oder mal zwei Abteilungen, einen kleinen Konkurrenzkampf mal für einen Monat machen. Wer schafft es denn besser und solche Spielchen und so. Es darf einfach mal, finde ich, ein bisschen wilder und ein bisschen fröhlicher sein in den Unternehmen und nicht immer diese German Angst, sondern dass wir da mal sagen, wir müssen unsere Mitarbeiter, die beobachten uns. Ja, sie beobachten uns, Julia, wie wir stehen, so steht es um uns, wie wir gehen, so gehen wir. Und so wie wir schauen, so schaut's aus. Und wenn ich da manche Klinikdirektoren sehe, wie die aussehen, wenn die morgen zur Arbeit kommen, da hätte ich als junger Arzt auch keinen Bock mehr. Ne? Wenn der schon so guckt, der kennt ja die Zahlen. Und wenn der schon so böse guckt, dann, ja, also das ist wirklich so dieses Vorbild sein, präsent sein, zuversichtlich sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig beim Führen, ja.
Ja. Mal angenommen, es hört jetzt jemand zu, Mann oder Frau ist jetzt auch an der Stelle egal, der oder die in einer Position steckt, vielleicht sogar in der Klinik, vielleicht in einem großen Träger, was auch immer, muss, gilt, glaube ich, gleichermaßen für andere große Strukturen sowieso. Und das ist jemand, der vielleicht in diesem Sandwich auch drin hängt, also schon eine gewisse Verantwortung trägt, eine gewisse Entscheidungsmacht hat, in Anführungsstrichen, und gleichzeitig aber auch wieder jemand darüber hat, an den oder die er oder sie dann eben berichten. Und da ist jetzt jemand, der steht in diesem dauerhaften Spannungsfeld von, er spürt ganz, er oder sie spüren halt ganz klar, so möchte ich nicht weitermachen. Und gleichzeitig aber, was kann ich denn tun? Ich merke immer in meinen Coachings, da ist so eine gewisse Hilflosigkeit auch, weil eben Vorbilder vielleicht fehlen, weil Rollenmodelle vielleicht fehlen. Was gibt es so ein, ich sage jetzt mal Erste-Hilfe-Set, was so jemand sich vielleicht mal, womit so jemand vielleicht mal anfangen könnte, also ganz praktisch betrachtet, was könnte man jeden Tag tun? Oder was würdest du dem sagen, wo soll er oder sie anfangen?
Ich würde damit anfangen, sich vorzustellen, dass diese Führungskraft nicht alleine ist. Erstmal gibt's Führungen seit ein paar tausend Jahren bei Menschen, und ich glaube nicht, dass eine Horde zu führen vor 20.000 Jahren gänzlich anders war als eine Rettungswache zu leiten. Glaube ich nicht. Ich glaube, das war sehr ähnlich. Und deswegen gibt's Führungen seit Tausenden von Jahren. Dann gibt es Zehntausende von Unternehmen. Dann gibt es Leute, die geeignet sind zum Helfen, also die von extern mal gucken können. Aber viele Führungskräfte fühlen sich wirklich alleine, und das ist schon absurd. Da treffe ich einen Oberarzt der Chirurgie, und der sagt, ich kann mit meinem Chef nicht gut. Dann sage ich, was sagen denn die Oberärzte der anderen Fachabteilungen? Und dann sagt er, ja, mit denen würde ich dann nie drüber reden. Ja, also das heißt, es gibt so viel Barrieren für eine gute Kommunikation und einen guten Austausch. Ich habe in meinem Leben gelernt, nur wenige Dinge kann ich wirklich allein. Ob das jetzt meine Frau ist, meine Kinder, die ich ständig um Rat frage, oder ich rufe dich mal an, Julia, oder wir sprechen, oder ich spreche mal mit anderen Leuten. Also ich glaube, dieses Gefühl, so alleine zu sein bei Entscheidungen, ist, glaube ich, ein großer Hemmschuh. Und dann auch dieses, dass Führungskräfte manchmal glauben, sie müssten für alles eine Lösung haben. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also keiner erwartet normalerweise von der Führungskraft, dass die jetzt in der Sekunde eine super Lösung hat für ein Problem, was seit Monaten besteht. Da kommt ein neuer Abteilungsleiter, ja, und der soll jetzt innerhalb von 4 Wochen dieses große strukturelle Problem lösen, was da entstanden ist. Glaube ich nicht. Und deswegen dieser etwas spielerische Umgang mit Problemen. Ich finde, Probleme sind eine Entwicklungsmöglichkeit. Die müssen wir uns nicht schönreden. Die nerven, und die müssen wir irgendwann mal in den Griff kriegen und so. Aber diese Verbissenheit, diese Angst davor, auch vor Konflikten, das ist auch nochmal so ein Punkt. Angst vor Konflikten und angeblich negativen Gesprächen, das ist auch so eine große Sache, auch im Gesundheitswesen. Alle sind sehr sozial, also Pflege, Ärzte, alles sind soziale Menschen. Und wenn die dann führen sollen, dann verkneifen die sich jeden Konflikt und wollen nicht keine konstruktiven Kritikgespräche führen. Sie wollen keine Korrekturgespräche führen. Sie kehren viele Konflikte unter den Teppich. Aber das kennst du sicherlich von deiner Arbeit auch. Die Konflikte bleiben nicht unterm Teppich. Die gedeihen weiter und gären, und irgendwann knallt es halt richtig. Und deswegen, also das sind so Ansatzpunkte. Angst vor Konflikten, würde ich sagen, ist ein großes Problem. Und dann dieses sich alleine fühlen. Ja.
Was ist das im Kern? Haben wir da, ich sage jetzt wirklich mal wir, weil ich halte das für was menschlich Kollektives irgendwie, haben wir da Angst, zu viel von uns zu zeigen? Also ich kenne das Phänomen genauso in Führungskräftetrainings. Wenn wirklich der Raum da ist, dass Menschen sich öffnen können, hat bis jetzt gerade im Anfang des Jahres wieder mehrfach erlebt, dann kommt auf einmal aufs Tapet, was die Menschen alles seit Wochen und Monaten mit sich rumtragen. Das sind ja, teilweise haben die auch chronische Erkrankungen von Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Schlafstörungen und. Und jeder denkt für sich, ich krieg das nicht hin, ich bin offensichtlich nicht belastbar, und schaut auf die anderen und alle anderen laufen ja. Und weil keiner was sagt, denken alle, okay, die kriegen das hin, also muss ich das auch hinkriegen. Dieser alte Typus Führungskraft, ne, gerade in der Medizin, es ist ja der, Entschuldigung, der weiße alte Mann, ne, so der Wahnsinnsarzt, der das dann alles rockt.
Ja.
Das ist doch ein Umwandlungsprozess jetzt, ne?
Ja, ich hoffe. Denn ich meine, es gibt ein Unwort, was ich wirklich ein Unwort finde, und das ist Fehlerkultur. Erstmal finde ich es lustig in einem Unternehmen, dass man also ein Missstand erstmal schon mal als Kultur ausruft. Das finde ich auch schon geil. Fehlerkultur ist bei uns wichtig. Also ich würde doch sagen, alles andere ist schöner. Entwicklungskultur. Wir haben eine Kommunikationskultur, wie auch immer, ne? So, und dann, wir sind hyper soziale Wesen. Wir waren vor 30.000 Jahren in einer Horde. Man schätzt heute so um die 100 Mann. Und jetzt mal dir mal aus, Julia, du wirst morgens wach. Und du denkst, warum ist denn alles so leise? Warum sind denn die anderen nicht so laut wie immer? Die ganzen Kinder, die da rumrannten und so. Und dann guckst du und die ganze Horde steht vor dir und will mit dir über die Jagd gestern reden. Ein Konflikt zwischen uns Menschen war halt bis vor kurzem, bis vor wenigen 10.000 Jahren oder Tausenden von Jahren, war ein Konflikt potenziell lebensgefährlich. Und deswegen haben wir eine Angst. Unsere DNA hat sich kaum verändert. Unser Großhirn hat sich kaum verändert. Wir sind die Nachkommen der Ängstlichen, der Vorsichtigen und der Supersozialen. Wir wollen immer Teil der Gruppe sein. Deswegen funktioniert Mobbing auch so gut, wenn wir denjenigen einfach ausschließen. Ja? So, jetzt dann diese Angst vor Fehlern. Was ist denn eigentlich ein Fehler machen? Wir können uns nicht entscheiden. Das heißt, wir entscheiden uns fast jede Sekunde, entscheiden wir uns. Zum Beispiel, wir lassen alles so laufen, ist eine klare Entscheidung für den aktuellen Status. Ich kann auch nicht Entscheidungen vertagen. Also zum Beispiel sagen, das kläre ich nach dem Urlaub. Sondern das bedeutet, wenn ich vor dem Urlaub diesen Konflikt nicht anspreche, ist das ein klares Ja zu diesem Konflikt. Also um es zusammenzufassen, wir entscheiden, ich würde fast sagen, als Führungskraft, jede Minute entscheiden wir. So, und jetzt stellt sich im Nachhinein eine dieser Dutzenden und Hunderten von Entscheidungen stellt sich als ungünstig heraus. Ja, also ich kriege einen Anruf am Mittwoch. Tim, was du am Montag gemacht hast, das war ja voll daneben. Nur, ich habe das doch am Montag alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und jetzt stellt sich retrospektiv heraus, dass das nicht günstig war. Das ist ein Fehler. Also deswegen können wir auch keine Fehler machen. Hm. Es ist ein völliger Unsinn im Deutschen, in der deutschen Sprache zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Denn das wird bedeuten, es war Absicht. Es war irgendwie eine Art von Absicht oder Larifari. Nein, wir Menschen sind doch gut drauf. Wir versuchen immer alles das Beste zu machen und wir müssen Entscheidungen treffen. Und es ist ganz normal, dass sich im Nachhinein dann welche als falsch herausstellen. Aber wir haben ja nicht einen Fehler gemacht. Und das finde ich auch ganz wichtig. Das bringe ich in die Unternehmen. Deswegen gibt es auch für mich da keine Fehlerkultur, sondern wir wollen aus diesen Sachen lernen. Wir sollten lernen, ohne Angst, die auch anzusprechen. Aber Fehler machen, das klingt doch irgendwie, als wenn es Absicht war. Und deswegen will auch keiner drüber reden. Keiner hat doch wirklich Lust. Keiner sagt bei der Frühbesprechung, hey, bevor wir jetzt in die Abteilung gehen, ich wollte noch mal eben sagen, ich habe gestern einen Kunden vergrault am Telefon. Ich habe den falschen Ton getroffen bei dem. Und jetzt haben wir, das hat uns locker 20.000 Euro gekostet. Ist das nicht toll? Wollen wir da nicht raus lernen? Das macht doch keiner. Sondern wir versuchen natürlich, unsere Fehler ein bisschen zu vertuschen, klein zu reden, vielleicht auch mal anderen in die Schuhe zu schieben oder dem Schicksal. Und das ist, glaube ich, in Unternehmen wichtig, diese Angst vor Fehlern zu verlieren und zu sagen, die sind ein natürlicher Prozess. Also ich bin mir sicher, du hast auch noch nie einen Fehler gemacht, Julia, und ich auch nicht.
Natürlich nicht. Ja, das ist wirklich sehr spannend, immer wieder zu sehen. Also ich halte nochmal zwischendurch fest, also sich vernetzen mit anderen ist auf alle Fälle ein guter Tipp, glaube ich. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst das jetzt nicht in deinem direkten Umfeld, weil vielleicht da die Chemie nicht so stimmt, dann gibt's vielleicht Leute in einem Nachbarbereich oder in einem anderen Unternehmen oder. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, in Austausch zu gehen. Und dann jetzt gerade, ne, also dieses, die Haltung, die Offenheit zu bewahren. Wir nennen das im Coaching, gibt's ja auch die Aussage, also dass wir davon ausgehen, von der besten Absicht. Also jemand handelt grundsätzlich in bester Absicht. Ja. Und es gibt immer eine sinnvolle, eine positive Motivation. Was, wenn man das bis zu Ende durchdenkt, eigentlich ziemlich krass ist, ne? Also wenn man wirklich davon ausgeht, dass alle morgens aufstehen in bester Absicht und sagen, heute gebe ich mein Bestes. Dann gilt das auch für Schwerverbrecher und Diktatoren, weil auch die der Meinung sind, sie geben ihr Bestes. Gut, da ist dann der Common Sense vielleicht ein anderer, aber vom Prinzip her ist das so. Und ich glaube, wenn wir die Haltung haben und davon ausgehen und eben entsprechend auch die Wertschätzung vermitteln, dann geht eine Menge schon ganz anders.
Mega. Und wenn du jetzt sagst, es gibt natürlich Menschen, die tun auch nach bestem Gewissen etwas, aber es ist natürlich böse. Dann kommt das auf einen Punkt, den ich auch ganz wichtig finde bei Führung, nämlich, dass wir uns ganz klar sind, welche Werte wir haben. Und dass wir auch dann wissen, Menschen, die ihr Herz am rechten Fleck haben, ja, die unsere Werte haben, für die tun wir doch irgendwie alles, oder? Ich meine, da gucken wir nach den Arbeitszeiten und ob die einen Dienstwagen kriegen. Und wir schauen, dass die irgendwie privat, beruflich das alles schön hinkriegen und so weiter. Und jetzt kommt ein Mini, nicht aber, sondern ein und. Und Menschen, die nach unseren Werten ihr Herz eben nicht am rechten Fleck haben, was ich immer schwarze Löcher nenne. Im Weltraum und bei Menschen gibt es schwarze Löcher. Dass wir aber bei denen genauso ehrlich und aufrichtig sind und denen jeden Tag auch klar machen, dass wir mit deren Einstellungen, mit deren Werten und ihrem Verhalten eben auch nicht einverstanden sind. Und auch das ist ein Riesenproblem in Unternehmen. Wir haben jetzt einen Fachkräftemangel, wir haben Fluktuation und Krankenstand und dann gehe ich zu einem Chef und sage, du weißt, dass einer deiner 5 Abteilungsleiter ein schwarzes Loch ist. In dieser Abteilung gibt es Mobbing, in dieser Abteilung gibt es Sexismus, in dieser Abteilung gibt es Illoyalität gegenüber dem Unternehmen. In diesem Unternehmen wird gerne über Dritte gesprochen, die nicht anwesend sind und so weiter und so weiter. Und dann sagt der Chef, ja, aber wenn ich mich jetzt von diesem Abteilungsleiter trenne, dann habe ich ja in dem Bereich gar keine Führung. Und dann sage ich mal, ja, das ist erstmal dann richtig und das ist genau das Tal der Tränen. Und dann wird diese Abteilung sich verändern und dann wird irgendwann jemand kommen, der das leiten kann. Und ich bin halt ganz, ganz sicher, dass wir Menschen, die ihr Herz eben auch nicht am rechten Fleck haben, dass wir denen das zeigen sollten und auch müssen. Und das ist wieder ein Führungsproblem. Wir sind super sozial und ich kenne genug Entscheider, die dann letztlich lieber den Schwanz einziehen und nicht mit dem Mitarbeiter reden, nicht mit dem Abteilungsleiter in einen Clinch gehen. Und das ist zum Beispiel eine Angst, die ich überhaupt nicht kenne. Also ich habe als Führungskraft diese Dinge alle angesprochen, weil ich mir vorher mal meine Werte überlegt habe. Das sind gar nicht so viele. Das sind vielleicht 5 Werte, die mir extrem wichtig sind. Und es ist in meiner Familie so, wie auch bei der Arbeit, dass wer diese Werte mit Füßen tritt, dass der eben auch ein Problem hat mit mir. Und das soll so sein. Und deswegen sind Konflikte alleine schon super. Wir müssen, glaube ich, mit 10% oder so der Menschen, müssten wir einen Konflikt haben, wenn wir Werte haben. Das heißt, Werte sind immer konfliktträchtig und wer keine Konflikte hat, der lebt für mich häufig wertlos.
Wertlos, ja. Mhm. Der Mensch wird am Du zum Ich, ne?
Ja, klar.
Es war jetzt gerade die Tage tatsächlich, wie du das ansprichst, ne? Also praktischer Bezug finde ich auch hier immer wichtig. Auch Coaching mit einer Abteilungsleitung, wo es darum ging, wie kann die Performance von der Abteilung eben gesteigert werden. Und die machen nicht, was sie sollen. So, und dann mal zu gucken, okay, die machen nicht, was sie sollen. Und dann stellte sich raus, dass die Abteilungsleitung eben Single, kinderlos, ne, so einen hohen Anspruch an sich selbst, genauso wie die Stufe darüber, gleiches Muster. Und darunter eben diverse Teamleitungen mit Familie, mit Mehrfachbelastung, mit, da war dann gar nicht ganz klar, was ist da eigentlich für ein Setting gegeben und so. Mhm. Und im Laufe des Coachings hat sich das ganz spannend entwickelt, weil da ging es nachher zu einer Frage, oder es lief letztendlich auf die Frage hinaus, was ist denn eigentlich Erfolg? Ist Erfolg, wenn die To-Do-Liste abgearbeitet ist und wenn alle Zielvorgaben von oben abgearbeitet wurden? Oder ist Erfolg, wenn die Menschen sich bei dir in deinem Bereich gut fühlen und ihr Bestes nehmen? Was ist für dich Erfolg? Und das war wirklich wie so ein Aufwachmoment. Also, ne, ich finde das schön, aus dieser Narkose aufzuwachen. Das war so ein Aufwachmoment an der Stelle für sie, weil sie festgestellt hat, sie will dem so nicht folgen, wie sie es bisher gelernt hat. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, das jetzt wirklich auf dem eigenen Weg zu tun. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht im Next Level, dass du immer mehr wieder so einen Schritt zu dir kommst und immer mehr, was will ich eigentlich und worum geht es hier eigentlich und was ist denn Erfolg?
Ja.
Was ist für dich Erfolg, Tim?
Erfolg ist für mich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das heißt, wenn ich mir die, das ist für mich, meinen Kompass zu kennen. Ich bin immer überrascht, viele Menschen wissen, wie das aktuelle Kapitel in ihrem Buch gerade heißt. Zum Beispiel, ich baue gerade ein Haus oder ich habe meinen zweiten Sohn gekriegt. Aber wenn ich dann frage, wie ist denn der Titel deines Buches? Also wo geht's wirklich hin in deinem Leben? Was ist dein Nordstern? Wo ist dein Kompass ausgerichtet? Dann sagen auch Entscheider häufig, dass sie es nicht wissen. Und dann frage ich mich, wie willst du in diesen wilden Zeiten führen, wenn dein Kompass nicht funktioniert? Denn das Navi, das sind die Ziele. Das ist nicht unwichtig. Für Ziele sind zum Zielen da. Und ich finde auch gut, wenn in Unternehmen natürlich auch Wochenziele, Monatsziele und so benannt werden. Das finde ich ganz okay. Aber es gibt was viel Mächtigeres und das ist eben der Kompass. Und dann, wenn der Kompass im Unternehmen klar ist, wenn der jeden Tag gezeigt wird, das ist unsere Vision, da wollen wir hin. Zum Beispiel, wir werden der beste Arbeitgeber in Südwestfalen. Ganz einfach. Wir werden einfach bekannt dafür, dass wir der beste Arbeitgeber sind. Oder dass wir sagen, wir werden in 20 Jahren, wird man unseren Namen mit Veränderungen gleichsetzen. Das ist eine Vision. Ja. Während dann natürlich auf dem Weg können wir uns ruhig ein paar Ziele setzen. Das müssen wir auch machen. Ich bin nicht naiv. Ich setze mir immer weniger, sondern gehe lieber diesen Weg. Bei meinen Säulen, die ich gesetzt habe, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Da gibt es eben auch noch ein Dach drüber. das ist dann schon wirklich nicht ganz einfach. Da brauche ich manchmal mit den meinen Coaches auch mal gerne 6, 8 Wochen, bis wir da dann zu einer Lösung kommen. Das ist bei mir Liebe und Erfahrung. Also wenn ich irgendwas erfahre in meinem Leben, dann klopfe ich das ab. Wird es mir Liebe oder Erfahrung bringen? Und dann mache ich's. Aber das ist nicht einfach. Und da muss jeder sich ein paar Wochen mal Gedanken machen, was sind denn eigentlich, was ist mein Nordstern? Aber ich finde wichtig, die Werte für sich klar zu haben. Und eine Vision ist für mich wichtiger als ein Ziel letztlich. Aber das ist, es ist ein Weg, ja, auch dahin zu kommen.
Ja, und das ist das Angebot, das wir machen können an der Stelle als Coaches, Berater und Begleiter.
Ja.
Tim, eine klassische Coaching-Frage zum Abschluss. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was vielleicht aber wichtig wäre, hier in diesem Rahmen dich zu fragen?
Was du mich noch nicht gefragt hast, wie kommen wir eigentlich durch schwere Zeiten? Und sollten wir überhaupt die Hoffnung haben, sollten wir davon träumen, dass es mal irgendwann alles gut, ruhig und entspannt wird? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Und da komme ich wieder zu diesem Spiel des Lebens. Wenn ich mir das aufmale als ein Auf und Ab in meinem Leben, da rede ich mit meinen 3 Töchtern täglich drüber. Ich glaube einfach nicht, dass wir danach streben sollten, immer glücklich zu sein. Wir sollten auch nicht nach den Sonnentagen nur streben. Wir sollten auch nicht von Wochenende zu Wochenende leben oder von Sommerurlaub zu Sommerurlaub, sondern ich glaube, dass die schwierigen Zeiten, das negative Gefühl, die Frustration, der regnerische Novembertag oder so bei mir immer ganz schlimm Anfang Januar, 3 Grad plus und Regen, Weihnachten ist vorbei, Neujahr ist da und so. Ich glaube, das ist total wichtig, dieses Spiel des Lebens, also dass es bergauf geht, dass es aber auch wieder bergab geht, dieses Spiel mit ganz viel Zuversicht zu spielen. Ich habe mit meinen Töchtern jetzt ein Gespräch gehabt, das war schön, da sagten die, morgen wird ein ganz blöder Tag. Sag ich, was ist blöd an dem Tag? Ja, wir haben lange Schule und danach Zahnarzt und dann kommen wir nach Hause, das ist ein blöder Tag. Und da habe ich gesagt, was ist denn ein guter Tag? Ja, ein guter Tag ist, wenn kurz Schule und wenn dann ein Kindergeburtstag noch ist, das ist ein guter Tag. Und dann habe ich mit denen halt, mit allen 3, und die sind 5, 8 und 11, und habe ich gesagt, lass uns mal überlegen, wir hätten nur gute Tage. Also jeden Tag ganz kurz Schule und dann ein Kindergeburtstag. Und da hat selbst meine 6-Jährige nach ein bisschen Überlegen, hat die gesagt, das wäre auch irgendwie langweilig.
Voll.
Und ich glaube einfach, dass diese schlechten Tage, diese blöden Montage, ja, dieses trübe Wetter manchmal, ich glaube, das ist, hat eine ganz wichtige Funktion, die Schicksalsschläge, die wir erleben, die Frustration, die wir haben, die Streitigkeiten, das Unglück. Ich glaube, es hat eine ganz, ganz wichtige Funktion, nämlich, dass wir die guten Tage überhaupt erkennen. Nehmen wir mal Beispiel Wetter. Das ist ja in Deutschland nun wirklich nicht so, dass wir da ständig happy sein können mit. Aber nehmen wir mal ein Sonnenland, ein Land, wo fast immer die Sonne scheint. Haiti im Moment gefährlichstes Land der Welt. Und da werden die Leute morgens nicht wach und denken, oh, haben wir geiles Wetter. Weil es da einfach immer so ist. Da ist immer 35 Grad und Sonne und die haben ganz andere Sorgen, ja. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass wir versuchen sollten, immer auf der Sonnenseite des Lebens zu sein, sondern diese Tiefs, diese Krisen, diese Probleme, die wir haben, diese Frustrationen, Routinearbeit und so weiter, das sollten wir genauso annehmen können wie die tollen Tage, weil sie die Funktion haben, uns eben diesen Kontrast zu bieten. Und wenn wir dann so eine richtige Scheißwoche hatten, ja, dann können wir uns doch richtig drauf freuen, dass am Freitagmorgen alles wieder okay ist, das Wochenende steht vor der Tür, die Sonne kommt raus. Und ich glaube, das ist auch Führung, den Mitarbeitern in diesen krisenhaften Zeiten denen Zuversicht zu geben und zu sagen, Leute, ja, dann ist halt heute mal ein Tag, wo wir unterbesetzt sind. Lass uns doch auch mal als eine Challenge nehmen. Lass uns doch jetzt mal den anderen mal zeigen, dass wir es packen. Lass uns jetzt mal was machen. Und das vermisse ich auch gerade im Gesundheitswesen. Es wird gemeckert, es wird Trauer durch das Unternehmen getragen, durch Wörter. Hast du gehört, was der Chirurg gestern gesagt hat? Und ich glaube, dass wir könnten in Deutschland mal ein bisschen fröhlicher sein und ein bisschen mehr Zuversicht haben. Nach der Nacht kommt immer der Tag und nach dem Regen kommt definitiv auch wieder die Sonne raus. Und ja, das ist so, was mich umtreibt. Also ein bewusstes Annehmen auch von blöden Tagen, ja.
Spricht mich total an. Ich habe in einem der letzten Trainings hatte ich das Bild vom Surfer drin, ne, mit den Wellen. Da gibt's Höhen und Tiefen und das Meer hat sie nun mal. Und wir brauchen beides, damit wir dann wirklich eine Welle nehmen können und noch reiten können. Und der Moment macht Spaß und wenn wir dann gewaschen werden, vielleicht nicht. Aber deswegen würde kein echter Surfer nicht mehr aufs Brett steigen, ne? Also von daher Sehr, sehr
Absolut.
schön.
Schöne Metapher, Julia, gefällt mir.
Ja. Tim, wir sind am Ende angekommen. Ich möchte es gar nicht überstrapazieren. Wir haben vorher schon besprochen, wir werden noch weitere Folgen zusammen aufnehmen, wo wir uns ein bisschen mehr noch aufs Fachliche fokussieren werden. Vielleicht noch zum Abschluss so eine allerletzte Frage, die stelle ich immer. Mal angenommen, irgendwann, vielleicht in 20, vielleicht in 40 Jahren, gibt es dich nicht mehr, deine Zeit ist vorbei. Was soll von dir zurückbleiben?
Von mir bleibt zurück, hoffentlich, dass viele tausend Menschen sagen, der hat mich bewegt. Der hat mich, in irgendeiner Form war das Aufeinandertreffen mit dem, gut. Es hat mir, die Augen geöffnet. Es hat mir geholfen, ein Stück weit in zu meinem guten Ich, zu meinem zufriedenen Ich zu kommen, erfolgreich zu sein, bewusst zu leben. Und ich habe natürlich drei Coaches hier, die hier rumrennen, die kleinen Orgelpfeifen. Und ich glaube auch, dass ein großer Teil meiner Mission hier ist, diesen drei Menschen einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Start in ihr Leben zu ermöglichen, aber einen sehr guten, glaube ich. Und ja, das ist, also das möchte ich gern, dass das von mir bleibt, dass viele Menschen an mich denken und vielleicht haben die so ein leichtes Lächeln und denken, ja, das Treffen mit dem war was Besonderes. Das finde ich schön.
Bisschen verrückter Typ, aber ganz cool eigentlich. Hat hier was bewegt.
Ja. Wäre cool, ne? Schön.
Tim, ich danke dir ganz herzlich und dann kommt auch hier dein Applaus.
Mega.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du hier zu Gast warst. Und ja, wenn du diese Podcast-Folge gerne gehört hast und sicher bist, dass das auch was für andere ist, dann teile sie gerne, folg uns, lass uns Kommentare hier. Wir freuen uns drüber. Ne, Tim? Das hört ja gar nicht mehr auf hier mit dem Applaus.
Ja, Julia, vielen Dank für die Zeit hier.
Wir hören uns bald wieder.